Die heutige Lesung steht im 2. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 12 bis 19. Und ich bitte, wem das möglich ist, dazu aufzustehen. Darum will ich euch alle Zeit daran erinnern, obwohl ihr es wisst und gestärkt seid in der Wahrheit, die nun gegenwärtig ist. Ich halte es aber für richtig, solange ich in dieser Hütte bin, euch zu wecken und zu erinnern. Denn ich weiß, dass meine Hütte bald abgebrochen wird, wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Ich will aber allen Fleiß darauf verwenden, dass ihr dies alle Zeit nach meinem Hinscheiden im Gedächtnis behaltet. Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Worte der Heiligen Schrift. Bevor wir richtig einsteigen können in die Predigt, müssen wir einen Punkt verstehen, den Petrus in seinem Schreiben, in seinem Brief einfach voraussetzt. Nämlich, was will er eigentlich? Wieso formuliert er das so? Heute ist der letzte Sonntag nach Epiphanias, das Fest der Erscheinung Jesu oder auch das Fest der Verklärung von Jesus. Jesus, der hat nämlich die Jünger Petrus und Jakobus und Johannes mit auf so einen Berg genommen. Und Jesus wurde dann verklärt, heißt das in der Bibel. Der leuchtete strahlend hell. Die Herrlichkeit, so die Herrlichkeit Gottes auch, die strahlte völlig aus ihm raus. Er war super weiß, die Jünger waren total geblendet und total geflasht von dem, was da dann passiert ist. Da erschienen dann plötzlich, während Jesus so krass strahlte, noch Elia und Mose. Und Jesus redete mit denen. Und Petrus, der immer so ein ganz voranschreitender Mensch war, der sagte sofort, oh, wie cool, hier will ich nie wieder weg. Das ist so schön, hier bauen wir jetzt Hütten und hier bleiben wir jetzt wohnen. Und dann erschien auch noch die Stimme Gottes. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ein Wort von Gott, ausgerufen, ausgesprochen über Jesus. Und dann war die Szenerie plötzlich vorbei, das Leuchten hörte auf. Die Jünger waren völlig am Boden zerstört, weil sie so total ängstlich plötzlich dann doch auch waren, weil sie es dann doch nicht verstanden haben. Und Jesus sagte einfach wieder nur, fürchtet euch nicht, stellt euch nicht so an. Das war die Verklärung und darauf bezieht sich jetzt der Petrus in seinem Brief, weil er deutlich machen will, hey, liebe Leute, diese Szene, das mit der Verklärung, das ist wirklich passiert. Ich war dabei, ich selber, Petrus, ich bin ein Augenzeuge von dem, was da geschehen ist. Das ist kein Mythos, keine ausgeklügelte Fabel, nichts Ausgedachtes, sondern es gibt Augenzeugen dafür. Mythen oder Fabeln sind von Menschen erdacht, und für die braucht man oft keine Augenzeugen, weil die nicht von geschichtlichen Tatsachen reden, die bezeugt werden könnten oder die bezeugt werden müssten. Für einen Mythos gibt es keine Augenzeugen, aber für die Macht und Herrlichkeit von Jesus, da gibt es sehr wohl diese Augenzeugen. Und in Petrus steht einer davon vor der Gemeinde. Und er betont das, weil manche Menschen damals so das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus, aufgenommen haben als auch so ein Mythos. Das kann ja gar nicht wahr sein, hat sich jemand ausgedacht. Und Petrus macht klar, er ist Zeuge, er ist Augenzeuge. Das mal als kleine Vorrede. Und jetzt komme ich zu den vier Punkten, die es heute in der Predigt gibt. Erstens, Zeuge sein. Zweitens, wie geht das? Drittens, was hat die Bibel damit zu tun? Und viertens, und was hat dieser Morgenstern eigentlich mit all dem zu tun? Der erste Punkt, Zeuge sein. Eine Geschichte, die ich sehr, sehr liebe und schon mal erzählt habe, ist eine fiktive Geschichte aus Amerika im Kalten Krieg. Da wurde ein Programm ins Leben gerufen, um freiwillige Helfer in der Ausübung von Erste-Hilfemaßnahmen auszubilden. Weil die Leute dachten, naja, wenn es wirklich zum Krieg kommt, wir haben nicht so viele medizinische Hilfskräfte, wenn da Leute verletzt sind, wir brauchen einfach mehr. Also bilden wir das ganz normale Fußvolk aus dafür. In dem Kurs, da saß eine Frau, die war immer total gelangweilt und die war total desinteressiert. Die ließ das alles einfach so über sich ergehen und ob sie nun da war oder nicht, peng, völlig egal. Eines Tages jedoch tauchte sie wieder auf in diesem Kurs und sie war voller Begeisterung und sie konnte es gar nicht erwarten, weiter zuzuhören und voll mit dabei zu sein bei dem, was die Schulungsmenschen da erzählten und was da denen beigebracht wurde. Und sie konnte gar nicht darauf warten, zu erzählen, warum das so ist. Und plötzlich schoss es dann aus ihr heraus und sie sagte, na, dieser Kurs war mir eigentlich ziemlich gleichgültig. Wahrscheinlich habt ihr es gemerkt, die anderen, die hier neben mir saßen. Ich war nicht so interessiert. Bis auf gestern. Gestern saß ich auf meiner Veranda und auf der Straße vor meinem Haus, da passierte ein schrecklicher Autounfall. Zwei Autos sind total doll gegeneinander geknallt und alles war voller Blut. Und mir wurde ganz schummrig vor Augen, fast schon schwarz. Und da erinnerte ich mich daran, was ich hier in diesem Kurs gelernt hatte. Ich nahm meinen Kopf, steckte ihn zwischen die Beine und ich wurde nicht ohnmächtig. Anscheinend hatte diese Frau den Sinn der Ausbildung nicht ganz verstanden. Die machte ja diese Erste-Hilfe-Ausbildung nicht in erster Linie dazu, dass es ihr gut geht und dass sie dann nicht ohnmächtig wird in so einem Fall, sondern sie machte diesen Kurs, um anderen Menschen zu helfen, um für die dann da zu sein. Und so ist das auch mit unserem christlichen Glauben. Die Kraft, die uns der christliche Glaube gibt, soll nicht nur dazu dienen, uns dabei zu helfen, dass wir besser durchs Leben kommen, sondern soll vor allen Dingen dazu dienen, dass es anderen Menschen um uns herum gut und besser geht, in ihrer Not zu helfen. Wenn du so etwas Wunderbares geschenkt bekommst wie den Glauben und du würdest das rein ausschließlich für dich behalten, dann wäre das, naja, nicht ganz so freundlich. Wir Christen, wir haben ja nun mal das Heilmittel für Sünde und für geistlichen Tod. Sollten wir dieses Heilmittel nicht auch weitergeben? Es ist doch auch genau diese Botschaft, die uns rettet, dass Gott in Jesus auf diese Welt kommt, dass er ans Kreuz geht, dass er für uns stirbt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben erhalten. Und für diese Botschaft Zeuge zu sein, ruft uns Jesus selber ja auch auf. Er sagt, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Und in unserem Predigttext macht Petrus genau das. Er bezeugt Jesus. Er berichtet davon, was er gesehen und erfahren hat. Und weil er Jesus in dieser Herrlichkeit gesehen hat, weil er das erfahren und erlebt hat, will er davon berichten. Weil er diese Erfahrung gemacht hat, er muss davon berichten. Petrus ist Zeuge für Jesus, genauso wie wir Christen es auch sein dürfen. Ich fasse den ersten Punkt nochmal zusammen. Christsein ist in erster Linie nicht für einen selber da, sondern für die Menschen um einen herum. Deswegen dürfen und sollen wir Zeugen für Jesus sein. Zweitens, wie geht denn das? Es gibt Menschen, die behaupten, es bedarf besonderer Vorbereitung, um anderen Menschen irgendwas von Jesus zu bezeugen oder weiterzugeben. So meinen viele, man müsste irgendwie über besondere Fähigkeiten verfügen. Theologisches Wissen und Verständnis, ein besonderes Einfühlsvermögen, vielleicht auch Redegewandtheit oder. Diese Dinge, glaube ich, die können schon helfen, aber die sind nicht notwendig als Voraussetzung. Anders als zum Beispiel mit dem Fliegen eines Flugzeugs. Wenn man ein Flugzeug fliegen will, dann steigt man nicht einfach ein und man startet dann sofort durch. Das würde nicht klappen, sondern vorher liest man tausende Handbücher durch. Man beschäftigt sich damit, was diese tausend verschiedenen Knöpfe eigentlich alles für Funktionen haben. Und erst wenn man das verstanden hat, also erst eine tolle Ausbildung genossen hat, dann steige ich langsam ins Flugzeug ein und dann geht es langsam mal los. So ist es da eben nicht. Beim Christsein ist das anders. Stell dir mal vor, du befindest dich auf einem Schiff, das sinkt, weil es irgendwie im Bug unter der Wasseroberfläche ein großes Leck gibt und das Wasser strömt so hinein. Und es ist am Sinken, dieses Schiff. Und du siehst, dass sich eine Katastrophe anbahnt und du nimmst es aber einfach so achselzuckend halt zur Kenntnis und sagst dir, naja, es wäre schon gut, irgendwie den Leuten was davon zu erzählen und zu sagen, dass das Schiff am Sinken ist, aber ich habe keine Ahnung, wie man sowas macht. Soweit ich mich erinnere, gab es da mal einen Kurs, wie man den Leuten erzählt, dass ein Schiff sinkt und untergeht, aber ich hatte damals keine Gelegenheit, an diesem Kurs teilzunehmen. Ich bin leider völlig überfordert, deshalb überlasse ich das doch lieber denjenigen, die mehr Ahnung davon haben. Das wäre völlig abwegig, oder? Niemand würde das machen. Für so eine Aufgabe braucht man einfach kein Training. Das Wissen darum, dass eine Katastrophe naht, was vielen Menschen das Leben kosten würde, reicht völlig aus. Du musst einfach nur durch die ganzen Decks des Schiffes rennen und rufen, rette sich, wer kann! Rette sich, wer kann! Mehr muss man eigentlich nicht können für diese Aufgabe. Petrus selber hatte ja auch keine Ausbildung zum Redner genossen. Der ist nicht in irgendeine christliche Volkshochschule gegangen, nicht in irgendeine Bibelschule gegangen, der war Fischer. Und Fischer damals waren ehrlich gesagt nicht so die hellsten, muss man so gestehen. Und trotzdem erzählte er einfach am laufenden Band von diesem Jesus. Er hat einfach losgeschnackt und Gott hat ihm die passenden Worte dann in den Mund reingelegt und er hat seine Worte auch benutzt, dass die anderen Menschen dann ins Herz getroffen haben. Petrus hat einfach immer wieder und ganz viel von Jesus Zeugnis abgegeben, was er erlebt hat, was er gesehen hat, was er gehört hat. Er ist gewissermaßen bei Jesus in die Schule gegangen und hat da gelernt, was Jesus wichtig war, wie Jesus mit Dingen umgegangen ist. Ich glaube, letzten Endes ist eine persönliche Beziehung zu Jesus das stärkste Zeugnis, was es gibt. Und in einer persönlichen Beziehung, da sammelt man viele Erfahrungen, von denen man berichten kann und die man weitergeben kann. Petrus macht das nicht anders. Die stärksten treibenden Gründe, von Jesus weiterzuerzählen, war nicht das, was er irgendwie fantasierte, was er erträumte, was er sich so erdachte, sondern was er an Jesus erlebt hatte. Er war Augenzeuge. Das wurde zur Grundlage seines Glaubens. Und bei uns ist das doch nicht anders, behaupte ich einfach mal. Auch wir können und wir dürfen Erfahrungen mit diesem Jesus sammeln. Und diese Erfahrungen, die befähigen uns auch zum Zeugnis. Davon können wir anderen Menschen berichten. Gut, wir waren vielleicht nicht mit Jesus auf dem Berg und haben diese krasse Verklärung so live miterlebt. Das hat Petrus uns voraus. Aber unser Zeugnis macht es nicht weniger wert. Können wir nicht das ein oder andere Erlebnis erzählen, wo dieser Jesus uns in unserem Leben ganz nah war und wo wir ganz deutlich gesehen haben, wer er ist und wozu er imstande ist? Vielleicht würden wir statt von einer Stunde auf dem Berg von den bangen Minuten vor einer Operation berichten, wo wir auf einmal ganz ruhig geworden sind und gefasst wurden, weil wir alles in seine Hände legen konnten. Oder wie er uns Weisung für unser Leben gegeben hat und uns genau die Türen, durch die wir durchgehen mussten, geöffnet haben. Oder wie er es geschafft hat, dass wir richtig doll über uns hinausgewachsen sind. Wie er uns von Abhängigkeiten befreit hat. Wie mich wohltuende Worte seiner Vergebung richtig ins Herz getroffen haben, wie wir uns geborgen fühlen bei ihm, wie er uns Wert gibt für unser Leben, dass er unser Vertrauen nicht enttäuscht. Alles Erfahrungen, die uns als Augenzeugen auszeichnen. Und ich sehe hier eine Menge Augenzeugen vor mir. Mit Maske auf, aber die Augen sieht man, Augenzeugen sitzen hier rum. Ich fasse nochmal den zweiten Punkt zusammen. Jeder Einzelne kann Zeuge für Jesus sein. Warum? Weil wir die Erfahrung, die wir in der persönlichen Beziehung zu Jesus sammeln, weitergeben können. Der dritte Punkt, was hat die Bibel denn jetzt damit zu tun? Bei dem Zeuge sein stützen uns nicht nur unsere ganz persönlichen Erfahrungen, sondern noch was anderes, nämlich die Bibel. Petrus redet von den prophetischen Worten und damit meint er im Grunde genommen die Bibel. Petrus ist bei der Verklärung Zeuge von dem Zeugnis Gottes. Die Stimme Gottes ruft über Jesus aus bei der Verklärung, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das entscheidende Zeugnis über Jesus selbst kann nur Gott selbst ablegen. So wie er das auf diesem Berg der Verklärung getan hat und wie er das auch in der Bibel, in der Heiligen Schrift tut und getan hat. Das, was Gott selber über Jesus in der Bibel offenbart für uns, das bewahrt uns auch vor der Gefahr, unseren Glauben ausschließlich aus unseren Emotionen und Gefühlen und Erlebnissen zu leben. Da baut Gott ganz bewusst so ein Korrektiv ein. Stell dir mal vor, du hast so eine Trockenphase, wo du Gott irgendwie gar nicht erlebst. Du spürst ihn nicht, du hörst ihn nicht, du machst keine Erfahrung mit ihm. Was ist denn dann? Ist dann alles nichts mehr wert? Nein, Quatsch. Irgendwo muss dann der Grund deines Glaubens befestigt werden. Und das ist in diesen Worten der Bibel. Das sagt Gott an vielen Stellen selber, immer wieder an unterschiedlichsten Schriftstellen, dass man auf die Worte von ihm seinen Glauben aufbauen soll. Gar nicht auf die tollen Erfahrungen in erster Linie, sondern darauf, auf ihn. Da in der Bibel kann unser Glaube geprüft werden. Da kann die Erfahrung, die wir machen, noch abgeglichen werden. Da können wir schauen, ob unsere Glaubenserfahrungen sich mit unseren Glaubensinhalten decken oder auch andersherum, ob sich unsere Glaubensinhalte eigentlich mit unseren Glaubenserfahrungen auch decken. Da gibt es die Grundlage für die Dinge, an die ich glaube und auf deren Grundlage ich meine Erfahrungen dann auch machen kann. Die Bibel ist der Nährboden meines Glaubens. Gerade in der Bibel kann ich Jesus kennenlernen und meine Beziehung zu ihm ausbauen. Deswegen sagt Petrus auch, achtet auf dieses prophetische Wort als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort. Das Wort in der Bibel leuchtet uns zu Jesus hin und macht ihn für uns hell und klar. Wie das geht, einfach mal eins der Evangelien aufschlagen und schauen, was dieser Jesus da sagt und tut und macht und was diese Geschichten und seine Worte uns über sein Wesen und seinen Charakter mitgeben. Das ist das eine. Und das andere ist, die Bibel gibt uns Orientierung. Petrus redet von einem dunklen Ort. Und damit meint er diese Welt, in der wir leben. Hier in dieser Welt erleben wir das leider ganz oft. Hier ist irgendwie nicht so arg viel in Ordnung. Diese Welt ist eine gefallene Welt, die von Gott abgefallen ist, in der Sünde und Leid, Krankheiten und sogar der Tod herrschen und da sind, allgegenwärtig sind. Und hier in dieser dunklen Welt gibt es viele Dinge, die uns auch von Gott so wegziehen und wegzerren wollen, die unser Verhalten auch zum Schlechten beeinflussen wollen. Und in der Bibel ist da dieses notwendige Korrektiv eingebaut. Und da wird uns das echte, das wahre, gute Leben dann gezeigt. Wenn wir uns an der Bibel orientieren und uns von ihr zeigen lassen, wie das Leben aussieht, was Gott sich für uns vorgestellt hat, dann werden wir verändert werden. Unser Verhalten, unsere Einstellung, unsere Ausstrahlung wird sich dann verändern. Dadurch werden wir Jesus ähnlicher und immer mehr in sein Ebenbild verwandelt. Wieder die Zusammenfassung, jetzt des dritten Punktes. Die Bibel bewahrt uns davor, unseren Glauben nur aus unseren Erfahrungen zu leben und zu gestalten. In der Bibel können wir Jesus kennenlernen und Orientierung für unser Leben finden. Und jetzt kommt auch dieser ominöse Morgenstern ins Spiel. Der vierte Punkt, was hat denn jetzt dieser Morgenstern mit all dem zu tun? Der Morgenstern ist der Stern, der vor dem Sonnenaufgang so aufgeht. Der führt sozusagen den Tag herauf. Und Jesus sagt von sich selber in Offenbarung 22, dass er dieser Morgenstern selber ist. Insofern bringt Jesus selber das Licht so herauf. Er sagt ja selber, dass er das Licht der Welt ist. Und das wird bei dieser Szene der Verklärung auch total deutlich. Jesus strahlt und diese Herrlichkeit, die er in sich birgt, die wird da deutlich. Und er leuchtet von innen her. Er wird nicht angestrahlt und reflektiert das Licht, so wie der Mond das Sonnenlicht reflektiert, sondern er ist es selber. Und wenn Petrus nun davon spricht, dass der Tag anbrechen wird und der Morgenstern in euren Herzen aufgehen wird, dann meint er in erster Linie die Zukunft. Dass der Tag Gottes anbricht, wenn Jesus mal wiederkommt auf diese Erde. In der Zukunft. Christen sind zukunftsorientierte Menschen. Christen sollen eigentlich gar nicht so arg viel immer wieder den Blick so nach hinten richten und schauen, oh, was war denn mal und was ist so passiert. Stattdessen eigentlich mehr immer wieder nach vorne schauen und das versuchen, auf die Zukunft hinzuleben und auf das, was mich mal erwarten wird, nämlich die himmlische Herrlichkeit, diese Ewigkeit, in der wir einmal landen werden, wo es richtig cool und klasse ist, viel besser und grandioser, als ich mir das jemals ausmalen könnte. Christen sind zukunftsorientierte Menschen. Und das Coole ist, dass diese Zukunft, die strahlt schon wortwörtlich in unsere Gegenwart schon so richtig mit hinein. Dieser Tag Gottes bricht schon langsam an in diese Welt durch das Aufkeimen von Gottes Reich. Zum Beispiel, wenn Krankheiten geheilt werden oder wenn Beziehungen wiederhergestellt werden und Versöhnung geschieht. Wenn Menschen verändert werden von Jesus, wenn sie ihre Prioritäten anders setzen und, und. Und noch was viel Wichtigeres ereignet sich auch heute schon. Jesus als Morgenstern, der geht langsam, aber sicher in unseren Herzen auf. Im Heiligen Geist, dann nimmt Jesus Wohnung in uns und in unserem Inneren. Wenn wir die Schotten nicht dicht machen, sondern sie weit aufmachen und ihn hineinlassen, dann geht Jesus als Morgenstern immer mehr in uns auf. Er wird größer und er wird heller und er wird strahlender. Kennt ihr solche Menschen, die so eine gewisse Glaubensausstrahlung haben? Ich habe einen mal kennengelernt, oder ich habe ganz viele schon kennengelernt, aber einer ist mir ganz besonders prägend im Gedächtnis geblieben, ein alter Pastor, der ist jetzt im Ruhestand aus Kiel. Und der strahlte das richtig aus. Der war total liebevoll, der war total barmherzig, der war einfühlsam, aber nicht auf so eine ganz softe Art und Weise, wo man sagt, boah, das ist aber schon richtig, richtig weich. Das ist mir jetzt schon ein bisschen zu soft, so. Solche Leute gibt es ja auch. Sondern er war gleichzeitig so klar dabei und auch gleichzeitig nicht hart, ist das falsche Wort, aber so verwegen dabei. Und aus allen seinen Fasern, seines Körpers und seiner Seele und seines Geistes, da strahlte einfach Jesus heraus. Solche Leute kennt ihr vielleicht auch. Man sah da richtig doll, der meint es total ernst mit diesem Jesus. Und der bezieht alles in seinem Leben und in dem Leben von anderen Leuten auf seinen Glauben. Und bei solchen Leuten, da sehe ich immer ganz besonders deutlich, was Jesus meint, wenn er auch zu seiner Gemeinde sagt, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Nicht, dass wir Menschen irgendwie aus uns selber heraus strahlen müssten, sondern dass Jesus in uns Raum gewinnt als Morgenstern und selber dieses Licht aus uns herausleuchtet. Ich muss da ein bisschen an die Glücksbärchis denken. Vielleicht kennt ihr die noch. Ich habe das in meiner Kindheit sehr, sehr gerne gesehen. Die Glücksbärchis, eine tolle, tolle Serie. Heutzutage kann man darüber nur schmunzeln. Und die Glücksbärchis, die hatten Glücksstrahlen. Die Glücksbärchis haben sich darum gekümmert, dass es den Menschen gut geht. Haben immer geschaut, was haben die für Schwierigkeiten, und dann haben die Glücksbärchis sich darum gekümmert, dass es den Menschen besser geht. Und dafür hatten sie ihre Glücksstrahlen. Die haben so Symbole auf dem Bauch, und dann kamen diese Strahlen aus dem Bauch als Lichtstrahl oder als Regenbogenfarben so rausgeschossen zu den Leuten, zu den Menschen. Und dann sorgte das für Wohlbefinden und Glück und Besserung. Und da gab es auch verschiedene Bärchis. Da gab es den Freundschaftsbärchi, den Hurra-Bärchi, den Sonnenschein-Bärchi und hatten da dann auch verschiedene Aufgaben und Art und Weisen. Und so stelle ich mir eigentlich uns Christen vor, dass wir so Glücksbärchis sind für die Leute um uns herum. Dass wir Jesus aus uns herausleuchten lassen, auch wie so ein Glücksstrahl, und dass der dann andere Leute treffen darf und kann. Und dass da dann auch sowas passiert wie bei einem Freundschaftsbärchi oder bei einem Hurra-Bärchi oder bei einem Sonnenscheinbärchi. Und dass Leute das erleben und merken, dass wir im Grunde genommen Jesus diesen Platz zugestehen und er dann aus uns herausleuchten darf und andere Leute das an und in uns dann wahrnehmen können. Jesus als Morgenstern, der strahlt dann aus uns heraus. Franz von Assisi, der drückte das auch mal so aus: Predige das Evangelium den ganzen Tag lang. Wenn nötig, auch mit Worten. Das stärkste Zeugnis für Jesus sind, glaube ich, nicht in erster Linie die hohen Wortgebilde oder die tollsten Predigten, sondern ganz oft vielmehr die Art und Weise, wie wir unser Leben führen und dann noch mehr, wie sehr wir unseren Charakter und unser Wesen von Jesus formen lassen und wie das dann nach außen dringt. Je mehr wir nämlich diesen Jesus kennenlernen, desto ähnlicher werden wir ihm und werden von ihm gestaltet werden. Und je ähnlicher wir ihm werden, umso mehr legen wir unsere Sünde, unsere schlechten Verhaltensweisen ab. Und umso stärker dann strahlt Jesus als Morgenstern dann auch aus uns heraus. Und das ist was ungemein Tröstliches, finde ich auch. Nicht ich muss für Jesus leuchten, sondern Jesus leuchtet durch mich hindurch. Und so wird es dann auch gelingen, dass jeder Einzelne dann ein Zeuge für Jesus sein kann und sein wird. Ich fasse nochmal alle vier Punkte zusammen. Christsein ist in erster Linie nicht für einen selber da, sondern für die Menschen um uns herum. Deswegen dürfen und sollen wir Zeugen für Jesus sein. Jeder Einzelne kann Zeuge für Jesus sein. Warum? Weil wir die Erfahrung, die wir in der persönlichen Beziehung zu Jesus sammeln, weitergeben können. Und dabei unterstützt uns die Bibel. Die Bibel bewahrt uns davor, unseren Glauben nur aus unseren Erfahrungen zu leben und zu gestalten. In der Bibel können wir Jesus kennenlernen und Orientierung für unser Leben finden. Warum das so wichtig für das Zeugnis, für das Zeugesein ist? Weil die persönliche Beziehung zu Jesus das stärkste Zeugnis ist. Gerade die Art und Weise, wie wir unser Leben führen und unser Leben umgestalten lassen von Jesus, predigt das Evangelium. Und bei all dem dürfen wir gewiss sein, dass Jesus als Morgenstern in uns Gestalt annimmt und durch uns hindurch scheint. Ich schließe mit den Wünschen, wie Petrus seinen Brief beginnt. 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 2. Ich wünsche euch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser kennenlernt und dadurch in immer größerem Maß Gnade und Frieden erfahrt. Amen.